Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. An diesem Samstag sollte der spanische Filmemacher Carlos Saura in Sevilla den Goya-Ehrenpreis der spanischen Filmakademie bekommen. Das wird er nun nicht mehr erleben. Mit 91 Jahren ist Carlos Saura heute zu Hause in Madrid gestorben. Wir haben es gerade gemeldet. Wir erinnern an einen Künstler, dem die Aufarbeitung der Franco-Diktatur zum Lebensthema wurde. Dann sind wir beim neuen Theaterabend von Reinhard Grebe in Bonn. Hotel Godesberg heißt sein Stück, in dem er die Strippen zieht, aber nicht selbst auf der Bühne steht. Und wir stellen das jüngste Kunstprojekt von Wolfgang Tillmanns vor. In Berlin präsentiert er einen polnischen Künstler, der sich mit der queeren Geschichte Osteuropas befasst. Neben Luis Buñuel und Pedro Almodóvar gilt Carlos Saura als der bedeutendste Filmregisseur Spaniens. Und manche fügen hinzu, er sei mit über 50 Filmen der fleißigste gewesen. Heute ist Saura im Alter von 91 Jahren gestorben. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Bluthochzeit und der Ballettfilm Carmen. Letzterer wurde 1983 beim Festival in Cannes als wichtigster künstlerischer Beitrag ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert. Und auch die Berlinale vergab mehrere Bären an Carlos Saura. Den Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk hat er auch bekommen. Wolfgang Martin Hamdorf erinnert an Sauras filmisches Oeuvre.
Drei Ältere und ein jüngerer Mann machen einen Jagdausflug in die karge Ödnis Kastiliens. Jahrzehnte zuvor war diese Landschaft Schauplatz einer erbitterten Schlacht im Spanischen Bürgerkrieg. In La Caza, die Jagd, aus dem Jahre 1965 eskalieren die unterschwelligen Konflikte zwischen den Männern am Ende in brutaler Gewalt. Als Kind erlebte Carlos Saura den spanischen Bürgerkrieg und den Riss durch die eigene Familie. Diese Erinnerungen und das Drama von Militärputsch, Bürgerkrieg und Diktatur haben sein Leben und Werk geprägt.
Man darf die Vergangenheit nicht vergessen. Das heißt nicht, dass sich unser ganzes Leben um sie drehen soll, aber unsere Vergangenheit ist uns näher, als wir vielleicht denken. Wir können die Wiederholung solcher grausamen Ereignisse nur verhindern, wenn wir die Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit nicht verlieren.
Während der Franco-Diktatur in den 1960ern und frühen 1970er Jahren spiegelt Saura die spanische Gesellschaft über skurrile, böse oder gewalttätige Geschichten aus dem Bürgertum wider. Filme wie Die Cousine Angelika oder Der Garten der Lüste sind dunkle psychologische Märchen, in denen aus kindlicher Perspektive politische Unterdrückung beschrieben wird. Misstrauisch verfolgte die Zensur seine Filme. Der geschiente Arm eines Phalangisten in Die Cousine Angelika erinnerte einen Zensor an den Hitlergruß. 1975, als Franco schon im Sterben lag, drehte Saura seinen Spielfilm Züchte Raben. Weltbekannt daraus wurde das Lied Por qué te vas? Warum gehst du? Dem ironisch schon das Ende der Diktatur angekündigt wurde. Auch nach Francos Tod und dem Ende der Zensur zeigte Carlos Saura die dunklen und gewalttätigen Seiten der spanischen Geschichte und Gegenwart. Gewalt, sagt der Filmemacher, dürfe dabei aber nie zum Selbstzweck werden.
Ich kann mir zum Beispiel keinen Film von Tarantino anschauen, auch wenn alle sagen, er sei ein Genie, weil ich diese auf lustig gemachte Gewalt nicht ertragen kann.
Auch seine Tanz- und Musikfilme handeln oft von Tod und Leidenschaft. Nach den schablonenhaften Folklorefilmen, die das Franco-Regime in die Kinos gebracht hatte, wollte Carlos Saura die reichen musikalischen Traditionen Spaniens anders interpretieren. Weltweit bekannt wurde er in den 1980er Jahren durch seine Flamenco-Trilogie. Mit Bodas de Sangre, Carmen und El Amor Brujo adaptierte er mit dem Tänzer Antonio Gades drei klassische Vorlagen von Federico García Lorca, Georges Bizet und Manuel de Falla als modernes Flamenco-Tanztheater. In den folgenden Musikfilmen entwickelte er diese betont künstliche und verfremdete Inszenierung weiter. In der Zusammenarbeit mit dem italienischen Kameramann Vittorio Storaro entwickelte Saura ganz eigene, unwirklich wirkende Studiolandschaften, beleuchtete, mit transparentem Stoff bezogene Flächen, die mit Farben und Fotografie eigene szenische Räume für die Musiker und Tänzer schaffen. Die Filme von Carlos Saura sind stilistisch teils sehr unterschiedlich. Er geht immer wieder neue Wege, wagt das Experiment. Das Spiel mit Licht, Farbe, Ton, aber auch mit der Filmtechnik begeistert ihn.
Wirkliches Kino regt doch die Vorstellungskraft an. Da fühle ich mich in einer Linie mit Buñuel, Fellini oder Bergmann. Die Welt ist nicht so einfach, wie man sie uns in unserer Kindheit erklärt hat. Dass Wirklichkeit nur das sei, was man direkt vor den Augen habe. Wenn du älter wirst, merkst du, dass diese Realität viel komplexer ist. Da kommen Erinnerungen, Ängste und Erfahrungen hinzu oder einfach deine Wünsche und Vorstellungen.
Wolfgang Martin Hamdorf erinnerte an das Werk des spanischen Filmemachers Carlos Saura, der heute mit 91 Jahren gestorben ist. Erinnerung und Aufarbeitung als Lebensziel, das charakterisiert Carlos Saura ebenso wie seine Kollegin, die deutsch-argentinische Filmemacherin Janine Meerapfel, seit 2015 Präsidentin der Akademie der Künste. Guten Abend, Frau Meerapfel.
Hallo, guten Abend, grüße Sie.
Wie würden Sie es selbst beschreiben? Was verbindet Sie mit Carlos Saura?
Als ich gerade sagte, man darf die Vergangenheit nicht vergessen. Das ist ein Satz, den hätte ich auch sagen können. Ich finde, dass sein Werk mit dem ganzen Respekt und Distanz, die zu einem großen Cineasten gebührt, ist natürlich dieser Insistieren an Geschichten, die etwas zu tun hat mit der eigenen Vergangenheit, mit der Vergangenheit seines Landes, das macht ihn mir sehr nah. Es ist einer der Großen gestorben heute und das ist sehr traurig.
Gab es persönliche Begegnungen?
Ja, in Spanien mehrmals. Ich hatte ja eine Zeit lang mit Wolf Donner die Filme für die Berlinale ausgesucht und zu dieser Zeit hatten wir uns getroffen. Mehrmals und auch danach gab es noch persönliche Begegnungen. Ja, ein intelligenter, sehr empfindlicher, sehr großartiger Mann, den man vermissen wird, weil diese Art von Autorenfilm und von Engagierter verschwindet immer mehr. Vielleicht haben wir in Deutschland nur noch einen oder zwei oder drei solche Filmemacher, die ähnliche Insistenz haben auch in dem Erzählen, was gewesen ist, um das zu verstehen, was heute ist.
Ist die Art und Weise, wie er sich mit der unbewältigten Diktaturerfahrung der spanischen Gesellschaft befasst hat, übertragbar auf andere kollektive Traumata? Also haben seine Filme auch etwas Allgemeingültiges?
Das denke ich schon, auch wenn sie sehr, oder vielleicht, weil sie sehr spezifisch spanisch sind. Manchmal mutet es einem natürlich fremd, aber wenn man sich darauf einlässt, auf die Geschichten, die er erzählt, nicht? Sei es Pfefferminz Frappé, sei es Die Jagd, diese ganzen Filme, das sind Filme, die uns viel erzählen, auch über unsere Gesellschaft. Einen der Filme, den er ziemlich spät gemacht hat, Deprisa, Deprisa, Los Tempo ist das, das haben wir auch in Berlin gezeigt, ging um junge Menschen, die in der Gewalt plötzlich die Realisierung ihrer Träume sehen. Das ist so ein aktueller Film. Wenn man ihn heute sieht, wird man das gar nicht glauben. Und er war auch sehr an sowas interessiert, an sehr aktuelle Momente, auch an die Reste des Frankismus in seiner Gesellschaft, in der spanischen Gesellschaft.
Und dann hat er aber eben auch Filme über Tanz gemacht, über Musik, also ja, so die Lebenslust als Kontrapunkt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, mit diesen Filmen kann ich weniger anfangen. Sie sind ästhetisch sehr anspruchsvoll und das war seine Entscheidung. Die letzten Filme, die er gemacht hat, waren Tango und Carmen und Bluthochzeit, nicht? Und Flamenco-Filme. Ja, spannend zu sehen, aber es ist nicht mehr der Carlos Saura, den ich geachtet und geliebt habe. Das ist eine andere Art von Filmemachen, die auch wichtig ist, aber ich mochte den anderen noch viel lieber.
Zu kommerziell geworden?
Weich geworden, zart geworden. Kommerziell weiß ich nicht. Vielleicht kann man so sagen, aber was seine ersten Filme oder auch die mittleren Filme trugen, war so eine unglaubliche Wucht in der Beschreibung der Gesellschaft, in der er lebt. Aus diesen Filmen konnte man viel lernen und viel fühlen. In seinen Musikfilmen konnte man nur fühlen. Auch gut, aber es ist was anderes. So oder so, Wenn man seine Filmografie anschaut, ich weiß nicht, wie viele Filme hat der Mensch gemacht, das sind unglaublich
über 50.
Viel. Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Dann muss man sagen, Hut ab und er wird nicht vergessen werden.
Welchen Film sollte man sich vielleicht jetzt am Wochenende, wenn er als Stream verfügbar ist, unbedingt nochmal oder überhaupt zum ersten Mal anschauen?
La Prima Angelica, Cousine Angelica.
Der auch eben oder im Beitrag Anna, erwähnt wurde, ja, die Cousine genau. Angelica. Hm?
Genau, oder Anna und die Wölfe, Anna y los Lobos. Oder noch besser, Züchte Raben, das wurde auch genannt, Cría Cuervos, Züchte Raben. Auch ein toller Film, ein Film aus den 70er Jahren. Ein wunderbarer Film, in dem man eben auch über die Nachwehen der Franco-Diktatur in der Familie unendlich viel mitkriegt.
Die Filmemacherin Janine Meerapfel über den verstorbenen spanischen Regisseur Carlos Saura. Vielen Dank dafür, Frau Meerapfel.
Danke Ihnen und denken wir an ihn ein bisschen nach.
Pensionopolis, das ist der Spitzname von Bad Godesberg. Ein Ort, den Kaiser und Könige, Diktatoren und berühmte SchauspielerInnen besucht haben. Abgestiegen sind sie allesamt in einem Hotel, das liebevoll das Weiße Haus am Rhein genannt wird. Auch Marlene Dietrich war mal da. Der Liedermacher und Kabarettist Reinhard Grebe hat diesem Hotel jetzt einen Theaterabend gewidmet.
Frau Dietrich, schön, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Wie ist das werte Befinden?
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Wem sagen Sie das? Ein großartiger Film, sehr interessant. Wir haben heute Abend 20 Uhr Live-Musik. Ihre Lieblingssuite mit Blick zum Rhein. Englisches Frühstück aufs Zimmer, wie immer. Good morning, Mr. Zeppelin. Hope you had a pleasant journey. Oh, you took the Zeppelin. How was that? I have room number 8 for you. Spectacular view of the Drachenfels. Fahrstuhl ist da vorne rechts. Breakfast from 6 to 10. If you have any wishes, just let me know.
Hotel Godesberg. Reinhard Grebe tritt diesmal nicht selbst auf. Er hat das Buch geschrieben und Regie geführt. Und Christoph Ohrem kommt aus der heutigen Uraufführung im Theater Bonn. Guten Abend.
Guten Abend.
Reinhard Grebe hat in Archiven gestöbert. Er hat Zeitzeugen befragt. Was für eine Geschichte erzählt er denn über diesen geschichtsträchtigen Ort, über das Weiße Haus am Rhein?
Er erzählt tatsächlich nicht eine Geschichte, sondern ganz, ganz viele Geschichten. Und das ist auch das, was diesen Abend ausmacht. Also es ist eine Art Nummernrevue, ein, ich sag mal, rasanter Galopp durch Jahrzehnte von Romeo-Agenten, also Stasi-Mitarbeitern, die sich damals an Sekretärinnen in Bad Godesberg herangemacht haben, weil hier waren ja wichtige Diplomaten und Botschaften und über die Sekretärinnen hat man halt damals versucht, an Geheiminformationen zu kommen. Also von solchen Geschichten, die ganz kurz erzählt werden und pointiert erzählt werden, bis hin zu Bad Godesberg heute, zu Alltagsgeschichten vom Würstchenstand. Und diese Würstchenstandgeschichten erzählen dann auch wirklich BürgerInnen von Bad Godesberg. Die stehen nämlich auch mit auf der Bühne als Spezialisten des Alltags sozusagen. Dieses Hotel Godesberg, das ist so eingerichtet, also ein roter Teppich, ein Speisesaal, im Hintergrund ein großes Panoramafenster. Man sieht eben die Rheinregion und wie sie sich schön bergig weiter erstreckt. Dieses Hotel ist sozusagen ein loses Leitmotiv, denn das Ensemble, das ist natürlich auch auf der Bühne, das spielt hier die Bediensteten, also von der Putzkraft bis hin zum Portier. Und hier werden jetzt eben manchmal historische Figuren wie Dietrich Genscher nachgestellt, manchmal eben, wie ich meinte, so eine Romeo-Geschichte kurz erzählt oder eben eine der BürgerInnen erzählt, wie traurig sie darüber ist, dass einfach in Bad Godesberg, nachdem die Hauptstadt nach Berlin verlegt wurde, nicht mehr ganz so viel los ist, wie es mal war.
Es gibt ja auch dunkle Ecken in diesem Hotel. Adolf Hitler hat dort gewohnt, es soll sogar sein Lieblingshotel gewesen sein. Die Familie, die das Haus seit 4 Generationen führt, hat die Nähe zu Hitler damals wohl keineswegs gescheut. Werden solche Aspekte auch berührt?
Man darf sogar sagen, gesucht. Also er hatte damals immer ein Zimmer frei. Die Rechnung ging an die Staatskanzlei, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber tatsächlich geht dieser Abend, obwohl Hitler auch auf der Bühne auftaucht, geht er nicht in so eine Richtung, dass das hier wirklich aufgearbeitet wird. Also er erscheint auch ganz am Anfang, wenn Marlene Dietrich eincheckt und wenn Charlie Chaplin eincheckt, dann checkt auch kurz der Adolf Hitler ein. Dann erscheint er nochmal in so einer eher melancholischen Nachtszene und tanzt diese berühmte Szene aus Charlie Chaplins Film Der große Diktator mit dem Ballon herum, wo so eine gewisse Leichtigkeit eben in seinen Machtfantasien in diesem Film Der große Diktator dargestellt wird. Und das taucht ja auch auf. Was ich aber ganz bezeichnend finde, ist in einer Szene, die Sophie Basse total schön spielt, wo sie in diesem Saal immer wieder unterschiedliche Gegenstände berührt. Und dann entsteht ein Geräusch, eine Musik oder ein historisches Zitat. Und immer wenn sie einen anderen Gegenstand anfasst, entsteht ein anderes Geräusch. Und einer dieser Gegenstände ist eben eine Tür. Die Tür wird aufgemacht, eine Rede Adolf Hitlers erschallt und die Tür wird ganz schnell wieder zugeschmissen. Und das ist natürlich auch die Art und Weise, wie man in der Bonner Republik, sag ich mal, mit dem nationalsozialistischen Erbe umgegangen ist. Man hat eine Stunde Null erfunden und schmeißt diese Tür wieder zu. Aber bis auf diesen zugegebenermaßen sehr gelungenen Gag wird das eben nicht aufgegriffen und wird dann eher so auch dann weggeschwiegen. Das kann man natürlich machen, aber ich finde, dass hier so ein wenig dann die Freude vielleicht auch daran fehlt, hier dem Publikum auch ein wenig weh zu tun und es auch zu fordern, denn im Großen und Ganzen erschöpft sich vor allen Dingen der erste Teil des Abends doch sehr in dieser Melancholie. Früher war hier viel los in Bad Godesberg und jetzt eben nicht mehr. Und auch da aber, wenn es sozusagen um dieses Phänomen geht, dass man jetzt bedeutungsloser geworden ist, da wird der Schmerz nicht wirklich gezeigt, dieser Schmerz der Erniedrigung, sondern es wird doch alles auf so einer, wie gesagt, sehr gelungenen und auch wirklich lustigen, also ich musste auch viel lachen, Ebene, wird es aber doch vielleicht eine Spur zu viel weggelächelt. Mhm.
Zuletzt war Reinhard Grebe als Regisseur am Staatsschauspiel Dresden aktiv mit einem Abend über Münchhausen. Wir haben ja ein Fazit darüber berichtet. Sehen Sie da irgendwelche Parallelen?
Also wenn ich habe den Abend selbst nicht gesehen, aber mehrere Kritiken dazu gelesen und wenn ich das so sagen darf, habe ich doch auch den Eindruck, dass diese Verzettelung, die ich hier bei diesem Abend auch gesehen habe, dass die dort auch stattgefunden hat. Also dass man so etwas sagen kann, dass die Arbeiten zwar gut sind und auch klug sind und sich Reinhard Grebe ja wirklich auch als Regisseur, dass er da überzeugt, das Ensemble ist gut eingestellt, die Motive werden gut weitergeführt, da gibt's auch lustige Ideen. Im Großen und Ganzen fehlt dann aber bei all den vielen Geschichten, die erzählt werden, es fehlt so ein bisschen ein roter Faden, der einen wirklich mitnimmt und der über die Musik hinaus, die einen hier auch emotional durch den Abend geleitet hat, eben über die Musik hinaus, dann doch noch eine größere Geschichte erzählt, als eben nur die vielen kleinen zersplitterten Szenen, die einen auch zum Lachen anregen, die aber dann vielleicht auch etwas willkürlich wirken bisweilen.
Ist das am Bonner Theater gut aufgehoben oder kann diese Produktion auch über Bonn hinaus Strahlkraft entwickeln?
Also es ist auf jeden Fall erstmal bei dem Bad Godesberger Publikum sehr gut aufgehoben. Und es gibt auf jeden Fall auch viele Aspekte, die einen überraschen und die auch jetzt nicht nur, ich nenne es mal Regionaltheater sind oder Stadttheater sind, die da wirklich auch Spaß machen. Das Ganze ist auch gut gespielt. Im Großen und Ganzen ist das aber schon sehr auf dieses Publikum, und das ist ja auch richtig so, wenn man ein Stadttheater macht und ist, hinzugeschnitten. Es ist also voll okay, finde ich, dass man hier diese Liebeserklärung auch an Bad Godesberg und vielleicht auch an diese enttäuschte Bürgerschaft macht, aber ich finde halt, zu einer wirklich guten Liebesbeziehung gehört dann auch etwas Kritik und der Wille, zusammenzuarbeiten und vielleicht doch nochmal sich wirklich miteinander auseinanderzusetzen und sich produktiv miteinander auseinanderzusetzen und auch etwas zu verändern und verändern zu wollen.
Christoph Orem über Haus Godesberg. Besten Dank dafür. Die Uraufführung des neuen Stücks von Reinhard Grebe am Theater Bonn. Die nächste Vorstellung ist Sonntag, dann erst wieder nach Karneval. Und diese neue Zeit beginnt dann am 23. Februar. Die Berliner Bauakademie gilt als einer der mythischen Bauten Berlins. Seit 1961 ist das backsteinerne Schinkelgebäude aus dem Stadtbild verschwunden. Mit der Wiedervereinigung begann die Debatte über einen Nachbau dieser Institution, in der einst Architekten ausgebildet wurden. Der Bundestag hat 61 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Die werden kaum reichen. Außerdem ist das Projekt inzwischen stark politisch aufgeladen. Heute Abend gab es in der Berliner Repräsentanz des Bertelsmanns Verlags eine Debatte über die Wiedererrichtung und unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau war dabei. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Gestern ist ein offener Brief von 30 Architekturinstitutionen an die Bundesbauministerin veröffentlicht worden zu dieser Angelegenheit. Was ist deren Anliegen?
Ja, es ist nicht der einzige offene Brief. Es gibt inzwischen unglaublich viele offene Briefe, aber dieser ist sehr interessant deswegen, weil ganz dezidiert ein offener Wettbewerb gefordert wird, wenn denn eine neue Bauakademie errichtet werden soll. Das heißt, keine Festlegung auf irgendeine bestimmte, wie auch immer geartete Form. Und bis jetzt gibt es ja nur den Bebauungsplan, in dem ist eben diese quadratische Kiste direkt am Kupfergraben festgelegt. Und kürzlich hat die Senatsbaudirektion, beziehungsweise die Senatsbauverwaltung, die Berliner, eine Gestaltungssetzung in die Debatte reingeworfen. Nach der soll eben auf jeden Fall die Fassadengestalt dieses Neubaus sich an dem orientieren, was Karl Friedrich Schinkelmeier 1834 dort hingestellt hat. Ja, und das ist aber bis jetzt eigentlich noch ganz offen. Und ja, deswegen gab es deswegen auch diesen Protest, wie auch einige andere, die eben gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall diese Fassade.
Weswegen soll denn ausgerechnet dieser Bau wieder auferstehen?
Ja, das hat heute Abend vor allem der Architekturhistoriker Fritz Neumeier doch nochmal sehr klar gemacht. Also der große Grund, warum dieser Bau von Karl Friedrich Schinkel, der im 19. Jahrhundert gar nicht so beliebt war, warum der so eine Riesenrolle heute spielt, ist, weil er als quasi Urvater der deutschen Moderne gilt. Ist ein reiner Raster- und Systembau gewesen, mit erstmals normierten Ziegelsteinen gebaut, auch einen sehr, sehr wertvollen Skulpturenschmuck, aber vor allem eben aus normierten Ziegeln, ein reiner Pfeilerbau, in den die Konstruktion dann hergestellt wurde. Und ja, das hat sich noch beim Abriss der Ruine 1961-62 gezeigt, wie sehr dieser Bau inzwischen als Teil der Moderne begriffen wurde, weil die DDR ihn nämlich zwar abgetragen hat, aber unmittelbar daneben wieder neu aufbauen wollte. Das ist dann dazu nie gekommen, aber es gab wenigstens dieses Projekt. Und genau deswegen, wegen solcher dramatischen Geschichte, gilt eben die Bauakademie heute als, ja, eigentlich als der bedeutendste deutsche Bau des 19. Jahrhunderts.
Ja, gut, deswegen soll er wieder auferstehen, aber es gibt viel Kritik daran. Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch?
Ja, im Grunde genommen gibt es vor allem mal die Möglichkeit, das Ganze zu machen wie beim Berliner Schloss. Nämlich, wir bauen eine große Betonkiste und stellen einfach die Fassade dafür. Da muss man sagen, da waren alle im Saal und alle Vortragenden einig, das geht gar nicht, weil das eben diese Gemeinschaft von Fassade, von Nutzung und von Baukonstruktion, die bei Schinkel so eine große Rolle spielt, völlig aufbrechen würde. Dann gibt es eben die Leute, die sagen, geht gar nicht mit Schinkel. Der hat was ganz Neues damals gemacht, was ganz Revolutionäres. Wir müssen auch wieder was ganz Revolutionäres machen. Und dann gibt es eben dieses sehr, sehr große Vertrauen darin, dass irgendwie ein Wettbewerb das Ganze lösen könnte. Deswegen gab es ja diesen Protest der Architekturinstitutionen. Mhm. Und der Direktor des Architekturmuseums der TU hatte sogar eine noch vollkommen radikalere Idee, Hans-Dieter Nägelke, plädiert nämlich ja für was ganz Radikales.
Die eine Lösung ist die, erstmal ganz zu verzichten. Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit für einen Zweck, den keiner so genau kennt, ein Gebäude zu bauen, was dementsprechend niemand braucht. Also die zweite Option für mich tatsächlich, das Ganze radikal in der Form zu denken, die Bauakademie zu errichten im Zustand, den können wir uns jetzt auch suchen, im Zustand von 1835 oder im Zustand von 1873, meinetwegen auch im Zustand von 1962, um dann hinterher den Schlüssel aus dem Fenster zu werfen und derjenige, der ihn aufhängt, ist dann eben in der Pflicht gemeinsam. Ich glaube, dann wären wir sehr viel weiter als jetzt.
Ich frage mich da, warum so ein Bau jetzt gerade zur Bundesstiftung Bauakademie eigentlich passen soll. Also die soll sich ja dem neuen Bauen widmen.
Das ist im Grunde genommen genau die große Kernfrage der Debatte. Und der Architekt Eike Roswag-Helbig von der TU Berlin hat das ganz klar auch gesagt. Es dreht sich heute darum, dass wir eigentlich gar nicht mehr bauen dürfen, wenn wir die ja grundgesetzlich inzwischen sogar abgesicherten Klimasparziele der Bundesrepublik einhalten wollen. Wir dürfen eigentlich überhaupt nicht mehr richtig bauen. Wir dürfen nicht mehr abreißen. Wir müssen Energie sparen, was das Zeugs hält. Und wir müssen Material sparen. Das heißt, dieses Gebäude, wenn es wirklich modern werden sollte, müsste entweder völlig aus Holz gebaut werden. Das geht gerade noch so. Oder es dürfte eigentlich gar nicht gebaut werden.
Was würde denn der alte Schinkel für einen Rat geben in dieser Debatte?
Also allen Wahrscheinlichkeiten nach und allem, was übrigens auch heute Abend vorgetragen wurde, selbst von den Befürwortern des ganzen Projekts Nachbau, würde er eigentlich den Neubau wahrscheinlich vehement ablehnen. Im Neubau im Sinne von Nachbau seiner Fassaden, weil er war ganz klar einer derjenigen, die gesagt hat, wir müssen zwar in der Tradition stehen, aber wir müssen selbstverständlich neu machen und aus der Tradition heraus etwas Neues schaffen.
Also diesen Ziegelbau, diesen fantasierten Ziegelbau zusammen mit dem Museum der Moderne in die Tonne treten?
Das wäre auf jeden Fall eine Idee, die heute ganz heftig debattiert wurde, ganz klar. Und aus ökologischer Sicht und aus Nachhaltigkeitssicht wäre das die richtige Lösung. Zumindest bin ich dieser Meinung.
Nikolaus Bernau über eine öffentliche Diskussion zur Zukunft des Nachbaus oder Neubaus der Berliner Bauakademie. Besten Dank dafür.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädecke.
Nach der von Antisemitismusvorwürfen überschatteten Documenta 15 in Kassel will auch das Documenta Forum klare Verantwortungsstrukturen. Der Verein schließe sich den Forderungen eines Expertengremiums an, hieß es in einer Mitteilung. Das Gremium, das zur Aufarbeitung des Antisemitismus-Eklats berufen worden war, führt die Vorfälle bei der Weltkunstausstellung auf strukturelle Schwächen zurück. Das Documenta Forum, eine Art Freundeskreis der Weltkunstschau, betonte, dass sich entsprechende Strukturen nicht in einer Kontrolle der künstlerischen Leitung oder der Einflussnahme auf kuratorische Entscheidungen durch Politik, Institutionen oder gesellschaftliche Gruppen auswirken dürften. Dies hätte für die Kunstfreiheit insgesamt erhebliche Auswirkungen. Das Land Berlin will das von Bertolt Brecht gegründete Berliner Ensemble als landeseigene Gesellschaft übernehmen. Dazu werde Berlin die bisher von Intendant Oliver Rehse als privatem Gesellschafter gehaltenen Anteile kaufen, kündigte Kultursenator Klaus Lederer an. Das Berliner Ensemble sei eine Institution, die zur Stadt gehöre wie kaum eine andere, sagte der linke Politiker. Dies sei die Rückabwicklung der Privatisierung. Das traditionsreiche Theater am Schiffbauer Damm im Stadtteil Mitte war 1892 eröffnet und in den 50er Jahren von Bertolt Brecht übernommen worden. Nach dem Fall der Mauer wurde das DDR-Staatstheater in ein privatrechtliches Unternehmen umgewandelt. Eine Frau, die als Klägerin in dem jüngsten Strafprozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein aufgetreten war, hat nun eine Zivilklage eingereicht. Nach Berichten mehrerer US-Medien wirft ihm das Model darin sexuelle Nötigung und emotionale Bedrängnis vor. In dem Strafprozess zuvor war es um Vorwürfe von 4 Frauen gegangen. Weinstein war im Dezember von einer kalifornischen Jury in 3 Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen worden. Diese betrafen ein anonym gebliebenes Model, das im Zeugenstand erklärt hatte, im Februar 2013 bei einem Filmfestival in einem Hotelzimmer vergewaltigt worden zu sein. Diese Frau fordert nun mit ihrer Zivilklage Schadenersatz. Auf den US-Schauspieler Alec Baldwin kommt nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Helena Hutchins bei einem Western-Filmdreh eine weitere Klage zu. Hutchins, in der Ukraine lebende Eltern und die jüngere Schwester gehen mit einer Zivilklage gegen Baldwin und andere Beteiligte vor, wie ihre Anwältin in Los Angeles mitteilte. Die Familie wirft den Verantwortlichen der Produktion unter anderem vor, zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen verletzt und fahrlässig gehandelt zu haben. Hutchins war im Oktober 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Western Rust auf einer Filmranch durch einen Schuss tödlich verletzt worden.
Der Fotokünstler Wolfgang Tillmanns ist Mitte 50 und einer der berühmtesten Künstler seiner Generation. Schon im Jahr 2000 hat er als erster Deutscher den Turner Prize bekommen und vor kurzem hatte er eine Einzelausstellung im New Yorker MoMA. Als er noch in London gelebt hat, hat er dort den Ausstellungsort Between Bridges gegründet und inzwischen hat er dieses Projekt auch nach Berlin geholt. Tillmanns präsentiert Künstlerinnen und Künstler, die von etablierten Galerien und Museen noch nicht entdeckt worden sind. Das hat durchaus was von Aktivismus. Darüber hinaus gibt es auch die Between Bridges Stiftung. Die setzt sich für Humanismus, Solidarität und die Förderung von Demokratie ein. Am neuen Ausstellungsort in Berlin ist seit heute der polnische Künstler Karol Radiszewski zu entdecken. Und Laura Helena Wurt hat das getan. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, vielleicht erstmal zum Gesamtprojekt Between Bridges. Das ist also ein Ausstellungsraum, eine Stiftung und was noch? Was hat Wolfgang Tillmanns da kreiert?
Genau, also 2006 hat er diesen Ausstellungsraum in London gegründet, hat wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler ausgestellt und genau, wie Sie schon gesagt haben, die eben nicht etabliert sind, viele, die auch schon verstorben sind und aber auch, um eigentlich eine queere Community zu stärken und der mehr Sichtbarkeit zu geben über diesen Raum, den er mit sich hat nach Berlin umziehen lassen und dann 2014 hier in Berlin wieder eröffnet hat, wo das quasi genauso weiterging. Und da hat man sich dann auch mit der Stiftung während der Brexit-Verhandlungen ganz stark eben für den Verbleib von Großbritannien in der EU eingesetzt. Man hat sich zur Bundestagswahl Plakate gedruckt, eine große T-Shirt-Aktion gemacht. Also es gab immer einen ganz klaren politischen Auftrag auch, den er dort gesehen hat und dem er nachgekommen ist.
Wolfgang Tillmanns sagt, Between Bridges, das sei als Teil seiner Ausstellungspraxis zu verstehen. Was meint er denn damit?
Er hat dann gesagt, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich finde aber schon, dass wenn man so von außen drauf guckt, das sehr gut in seine künstlerische Arbeit auch passt, weil er sich ja neben diesen Bildern, die man kennt, wo Farbe in so Wassereimern zerfließt und irgendwie alles so ein bisschen poetisch anmutet, fotografiert er ja die Menschen in seinem Umfeld mit einer unheimlichen Nähe. Und wenn man Menschen nahe kommt und gerade Menschen, die eben in dem, was wir vielleicht marginalisierte Communities nennen können, also eine queere Community, eine LGBTQ-Community, dann ist dort das Private einfach sehr, sehr schnell politisch.
Die Ausstellungen stehen unter dem verbindenden Motto Thesen der Hoffnung. Worum geht es Tillmanns?
Das sind diese Theses on Hope, die jetzt seit Juli 2022, seit der Raum in der Adalbertstraße in Kreuzberg ist, von Viktor Neumann und Wolfgang Tillmanns kuratiert werden. Das bezieht sich auf einen Text von einem queeren Performance-Scholar, der heißt José Esteban Muñoz. Und da geht man von mehreren Fragen aus. Und die Fragen sind, wie können wir die politische und soziale Dimension der Hoffnung überdenken? Wie können wir Hoffnung artikulieren und zeigen? Und aber auch, wie schaffen wir es, Hoffnung neu zu inszenieren? Und das können Performances sein, Ausstellungen, Lesegruppen, also alles, was auch so ein bisschen über so ein klassisches Ausstellungsformat hinausgeht. Man hat dort die Freiheit, das ist keine kommerzielle Galerie. Diese Lesegruppe, die dort stattfindet, die läuft seit 2 Jahren immer neben dem Ausstellungsprogramm. Es gibt Performances, die einen Abend ausschließlich stattfinden und man hat natürlich auch komplette Freiheit in der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler.
Seit heute also die 10. These der Hoffnung mit dem polnischen Künstler Karol Radziszewski. Womit befasst er sich?
Die Ausstellung heißt One of These Kids und bezieht sich auf eine Arbeit von David Wojnarowicz. Das ist der allererste Künstler gewesen, den Tillmanns ausgestellt hat. Den kennt man vielleicht, weil das ist dieser Künstler gewesen, der sich den Mund zugenäht hat. Das ist so ein Bild, was man irgendwie meistens schon mal irgendwo gesehen hat. Darauf bezieht sich dieser Titel. Und geht damit natürlich auch so ein bisschen zurück in diese Archivgeschichte. Und der ganze Raum ist eingerichtet wie ein Klassenzimmer. Also es ist so senfgelbes, angerauchtes Gelb an den Wänden, aber auch nur die Hälfte. Der Boden ist grüner Plastikboden. Also wenn man schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht hat, dann wird man dort erstmal sich kurz erschrecken. Und es ist original Schulmöbel-Interieur dort aufgestellt. Also Schultische, Stühle und auf den Tischen.
Aus Polen?
Aus Polen tatsächlich. Die haben dort Kontakt aufgenommen mit einem offen homosexuell lebenden Schulleiter, der ihnen dieses Schulinterieur zur Verfügung gestellt hat. Und auf diesen Tischen sind aber nicht die klassischen Schulbücher, die man vermuten würde, sondern eben Bilder, Fetzen, Schnipsel, aber eben auch ganze Magazine aus der Arbeit von Radziszewski. Und seine Arbeit seit 2005 bezieht sich auf ein Magazin, was er rausgibt, was so eine unzusammenhängende, queere, schwule, am Anfang ausschließlich auf Homosexuelle bezogene Geschichte Osteuropas erzählt. Das heißt, er ist durch Clubs gefahren, der hat Magazine ausgepackt aus wirklich den 30ern. Man erfährt, dass es 1931 ein schwules Magazin in Tschechien gab, was man dort einsehen kann. Unheimlich viel Textfragmente, die man so gar nicht kennt und die aber nicht versuchen, eine neue Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich die Geschichte, die parallel immer unten drunter gelaufen ist, die man aber in der offiziellen Erzählung so ausgespart hat. Und zusätzlich hat er Malereien gemacht von Leuten, denen genau das passiert ist, also die nicht ausgelöscht wurden aus der Geschichte, aber deren queere und schwule oder homosexuelle Identität ausgelöscht worden ist. Und da gibt es die radikal-feministische Literaturwissenschaftlerin Maria Janjon, die mit 94 Jahren gestorben ist 2020 und sich aber erst mit 91 Jahren als lesbisch geoutet hat und aber immer eine sehr, sehr wichtige Figur dort war. Und von denen hat er über 20 gemacht und oben wie so Heldenbilder eigentlich in diesen Klassenraum gehangen. Und genau, es wird daneben eben noch ein großes Veranstaltungsprogramm geben mit Lesungen, Performances. Und da muss man sich, glaube ich, Zeit mitnehmen, aber es lohnt sich.
Laura Helena Wurth über Wolfgang Tillmanns Berliner Projekt Between Bridges. Seit heute wird dort der polnische Künstler Karol Radiszewski präsentiert, und zwar bis zum 15. April. An der neuen israelischen Regierung sind neben Rechtsnationalisten aus der Likud-Partei von Ministerpräsident Netanyahu auch religiöse Rechtsextremisten und Ultraorthodoxe beteiligt. Deren Vorstellungen von einer nationalen Kultur unterscheiden sich grundlegend von denen der liberalen Öffentlichkeit. Die fürchtet Veränderungen am demokratischen Justizsystem des Landes, sieht aber auch die weltoffene Kultur Israels gefährdet. Gegen die Pläne der neuen Regierung, Fazit hat schon darüber berichtet, regt sich heftiger Widerstand. Heute gucken wir mit Josef Kreuturu auf die Filmszene.
Die umstrittenen Pläne der neuen ultrarechten Regierung in Israel treiben seit Wochen Hunderttausende zu Protesten auf die Straße. Befürchtet werden massive Eingriffe nicht nur in die Justiz, sondern auch in den Kulturbereich. Als erste dürften wohl Filmautoren davon betroffen sein, die sich mit heiklen Themen wie der israelischen Besetzung der Palästinensergebiete befassen. Einige israelische Dokumentarfilmer sind bereits ins Visier des neuen Kultur- und Sportministers Miki Zohar geraten. Schon kurz nach Amtsantritt verkündete der Likud-Politiker: Heute Morgen habe ich den neuen Finanzminister Bezalel Smotrich angeschrieben und gebeten, einem Film, der sich gegen Armeesoldaten richtet, nachträglich die Zuschüsse zu streichen. Allerdings hatte Kulturminister Zohar zu jenem Zeitpunkt die monierte Filmdokumentation »Zwei Kinder am Tag« von David Wachsmann, die kritisch die Inhaftierung und Internierung vier palästinensischer Minderjähriger durch die israelische Armee beleuchtet, noch gar nicht gesehen. Das hinderte ihn aber nicht daran, den Filmautor Wachsmann zu bezichtigen, er stelle die israelischen Soldaten als Kindesmisshandler und palästinensische Terroristen als unschuldige Opfer dar, was den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Inspiriert war Zohar offensichtlich von einer kleinen, aber lauten rechtsradikalen israelischen Organisation, deren Mitglieder gegen die Vorführung des Films in der israelischen Stadt Herzliya demonstriert hatten und dabei skandierten: Nein zu den Terroristen, ja zu den Soldaten. Die Drohung des Ministers stieß bei israelischen Cineasten auf heftigen Protest. Bislang hat sie aber Filmautor Wachsmann eher genützt als geschadet. Etliche Kinos im Land wollen seine Doku nun auch zeigen. Kulturminister Zohar zeigte sich von den Protesten unbeeindruckt. Im israelischen Rundfunk kündigte er an, sich für neue rechtliche Regelungen bei der Kulturförderung stark zu machen. Ich denke über ein Gesetz nach, das Inhalte, egal welcher Art, wenn sie dem guten Namen des Staates Israel schaden können, von der staatlichen Förderung ausschließt. Es ist nicht klug, nicht richtig und nicht einsehbar, dass der Staat Inhalte fördern soll, die ihn selbst beschädigen. Seinen Kritikern entgegnet Zohar, dass er keineswegs die Kunstfreiheit anzutasten beabsichtige. Jeder könne ja Filme drehen, wie er wolle, nur könne in solchen problematischen Fällen nicht mit einer Förderung gerechnet werden. In den Augen der Kritiker betreibt der Minister damit aber Augenwischerei. In dem kleinen Land Israel seien Filmemacher auf staatliche Zuschüsse angewiesen. In der Praxis würde ein solches Gesetz Zensur bedeuten. Minister Miki Zohar hat nun gleich noch einen weiteren Dokumentarfilm über die Praktiken der israelischen Besatzung ins Visier genommen und auch dessen Autoren droht er mit der nachträglichen Streichung der erhaltenen Fördermittel. Es handelt sich um die Filmdokumentation Age 2, The Occupation Lab, der Dokumentarfilmerin Edith Avrahame und des investigativen Journalisten Noam Shezaf. Die beiden beleuchten die Geschichte der israelischen Okkupation der Stadt Hebron, wo heute rund 800 Siedler, von zahlreichen Soldaten geschützt, zwischen mehr als 200.000 Palästinensern leben, deren Freiheiten stark eingeschränkt sind. Anhand umfangreichen Archivmaterials und zahlreicher Interviews mit Zeitzeugen wird die These untermauert, die der israelische Rechtsanwalt und Menschenrechtler Michael Sefard vertritt. Hebron ist das Labor der israelischen Besatzung. Alles, was der israelische Staat in der Westbank und sogar auch in Ost-Jerusalem tut, wurde in Hebron erst ausprobiert. Geht man dorthin, sieht man, was anderswo in 2 Monaten oder einem Jahr geschehen wird. Wie auch bei dem Film »Zwei Kinder am Tag« von David Wachsmann hat die Intervention des Kulturministers bislang das Gegenteil bewirkt. Noch mehr Kinobesitzer interessieren sich für den Film über Hebron, und zwar nicht nur in Israel. In Deutschland soll er Anfang März gezeigt werden.
Israels Filmszene befürchtet Budgetstreichungen und Zensur, berichtet Josef Kreutoru. Und jetzt bahnte Lotta Wieden einen Weg durch die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 11. Februar.
Kommenden Montag beginnt der Vorverkauf der Berlinale. Lust auf Coming-of-Age-Filme? Die Retrospektive zeigt dieses Jahr 28 Filme übers Erwachsenwerden. Einige davon stellt der Berliner Tagesspiegel auf seinen Kulturseiten vor, aber vorher, also am Sonntag, wird in Berlin gewählt. Ein eher trauriges Kapitel, weswegen wir hier erstmal ganz woanders hinschauen, nach Sergi Pontoise, nahe Paris zu Annie Arnaud, Literatur-Nobelpreisträgerin 2022. Der 83-Jährigen stattet Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung einen Besuch ab, natürlich mit frischen, noch warmen Croissants. Sieht man von der Premierministerin und Catherine Deneuve ab, ist sie heute die berühmteste Frau Frankreichs, schreibt Minkmar, eine Protagonistin der französischen Frauenbewegung, eine öffentliche, intellektuelle und stilistisch innovative Literatin. Seit sie im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Literatur gewann, ist Arnaud zur nationalen Institution geworden, getragen von einer unvergleichlich populären Begeisterung. Und wie ist sie so, diese Annie Arnaud? Sie sei voller Energie, eine fröhliche Frau in grünem Strickbläser, Jeans und mit offenen Haaren, berichtet Minkmar. Sie wohne in einer kleinen romantischen Villa in der Stadt Cergy, eine Dreiviertelstunde außerhalb von Paris. Wunderschön sei es hier. Nur komme Arnaud inzwischen kaum mehr zum Schreiben. Zu viele Briefe, Einladungen, Leute, die sie belagern, um ein Selfie bitten. Und ihre Unterstützung für die BDS-Bewegung? Arnaud? Ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich werde doch wohl Palästinenser unterstützen dürfen. Das Existenzrecht Israels habe ich nie in Frage gestellt. Sehr viel näher als bei Minkmar kommt man Annie Arnaud am Ende wohl durch das Lesen ihrer Texte. Minkmar selbst empfiehlt den Roman »Der junge Mann«, erschienen 2022. Er handelt von einer Liebesbeziehung zwischen einer geschiedenen Schriftstellerin und einem deutlich jüngeren Studenten. Der Text umfasst nicht einmal 50 Seiten. Dennoch, so Minkmar, vermisst man nichts an ihm. Es ist, als habe sie ihn immer weiter reduziert und dann noch weiter. Das Motto, das Arnaud dem Buch voranstellte? »Wenn ich die Dinge nicht aufschreibe, sind sie nicht zu ihrem Ende gekommen, sondern wurden nur erlebt.« Und damit zurück nach Berlin, der Stadt, in der an diesem Wochenende nochmal gewählt werden muss, weil beim ersten Mal einiges schiefgelaufen war. Ein Grund mehr, über die Hauptstadt zu spotten oder aber, wie Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in Verzweiflung zu geraten. Seidel schreibt: Wenn man sich die Szenen der Silvesternacht noch einmal vor Augen führt oder sich daran erinnert, dass hier ohne besonderen Anlass jedes Jahr mehr als 600 Autos niederbrennen, wenn man mal wieder beobachten darf, wie fast jeder Lieferwagen so abgestellt wird, dass der Stillstand aller anderen Verkehrsteilnehmer vollkommen ist, dann ist man manchmal versucht zu fragen, ob gegen diesen permanenten Bürgerkrieg wohl möglich Blauhelme helfen könnten. Ein Besatzungsregime für die gefallene Stadt. Solche Fantasien, so Seidel, entsprengen aber nicht unbedingt einem Ressentiment, sondern im Gegenteil einer großen Liebe zu Berlin. Gleichwohl stellt Seidel fest, dass Berlin nicht bloß eine Regierung brauche, sondern Rettung. Wer Rettet Berlin, lautete auch der Titel einer Diskussionsrunde, in der kürzlich Sascha Lobo den Spitzenkandidatinnen von SPD, Grünen und der Linken Fragen stellte wie: Warum ist Berlin so kaputt? Wie kommt es, dass Termine im Bürgeramt bei eBay ersteigert werden? Und wie kommen die, die Berlin momentan regieren, auf die Idee, dass sie künftig die Rettung sein könnten? An dieser Stelle müssen wir Claudius Seidel und seine Analyse verlassen. Zu deprimierend. Hätte man aber wissen können, denn der Satz, mit dem der FAZ-Autor seine Analyse einleitet, lautet: Es geschehen Dinge im öffentlichen Raum von Berlin, die treiben auch besonnene Bewohner dazu, alle Hoffnung endlich fahren zu lassen. Möge die Wahlbeteiligung dennoch hoch sein.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.